Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 22. Oktober. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Übersetzung Neues Leben. Die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Ja, und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Jeremia, Kapitel 39 bis 41. Der Fall Jerusalems. Im 9. Jahr, im 10. Monat der Herrschaft König Zedekias über Juda, kehrte der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer zurück und nahm die Belagerung Jerusalems wieder auf. Im 11. Jahr von Zedekias Herrschaft, am 9. Tag des 4. Monats, gelang es Nebukadnezar, eine Bresche in die Mauer zu schlagen. Durch diese brachen die Offiziere des babylonischen Heeres in die Stadt ein und setzten sich ans Mitteltor, um die Befehlsgewalt über Jerusalem zu übernehmen. Nergal-Sarezer von Sinmagir, Nabu-Samgar, Sasekim, ein hoher Offizier, Nebuschasban, der Ratgeber des Königs, und viele andere hohe Würdenträger des Königs. Als König Zedekia und seine Kriegsleute das sahen, flohen sie. Sie verließen in der folgenden Nacht die Stadt durch das Tor, das zwischen den beiden Mauern hinter dem Garten des Königs lag, und flohen in Richtung Jordantal. Aber die Babylonier nahmen sofort die Verfolgung auf und holten Zedekia in der Ebene von Jericho ein. Sie brachten ihn als ihren Gefangenen zum babylonischen König Nebukadnezar nach Ribla im Gebiet von Hamat. Dort sprach er das Urteil über Zedekia. Zedekia musste miterleben, wie seine Söhne vor seinen Augen auf grausame Art hingerichtet wurden. In gleicher Weise wurden auch alle adligen Männer Judas getötet. Daraufhin wurde Zedekia geblendet und in Ketten nach Babel in die Gefangenschaft geführt. In der Zwischenzeit ließen die Babylonier ganz Jerusalem in Flammen aufgehen, den Königspalast wie auch die Wohnhäuser der Bevölkerung und rissen die Stadtmauer vollständig nieder. Dann ließ Nebusaradan, der Oberbefehlshaber der Leibwache, den Rest der Bevölkerung und diejenigen, die zu ihm übergelaufen waren, nach Babel in die Gefangenschaft bringen. Nur ein kleiner Teil der ärmsten Bevölkerungsschicht, der nichts besaß, durfte in Juda bleiben, und Nebusaradan teilte ihnen Äcker und Weinberge zu. Jeremia bleibt in Juda. König Nebukadnezar hatte Nebusaradan in Bezug auf Jeremia eine besondere Anweisung erteilt. Achte darauf, dass Jeremia nicht zustößt. Tu ihm ja nichts an. Stattdessen erfülle ihm jeden Wunsch, den er äußern wird. Nebusaradan, der Oberbefehlshaber der Leibwache, Nergal-Sarezer, der Obermagier des Königs, und die anderen Offiziere des babylonischen Königs schickten Boten aus, damit sie Jeremia aus seinem Gefängnis im Wachhof holten. Sie gaben ihn in die Obhut Gedalias, des Sohnes Ahikams und Enkel Schafans, der ihn sicher nach Hause geleitete. So kam es, dass Jeremia bei seinem Volk in Juda blieb. Der Herr hatte Jeremia, als dieser noch im Gefängnis war, folgende Botschaft gegeben: Geh zu dem Kuschiter Ebed-Melech und sag ihm: Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel, spricht: Alle Drohungen, die ich jemals gegen diese Stadt ausgesprochen habe, sollen wahr werden. An diesem Tag wirst du mit eigenen Augen das Unheil sehen, das ich über sie bringen werde. Es soll ihr schlecht gehen. Dich aber will ich retten, spricht der Herr. Du wirst nicht den Männern ausgeliefert werden, vor denen du dich so sehr fürchtest, sondern ich will dich entkommen lassen. Du hast mir vertraut, deshalb wirst du nicht im Kampf fallen, sondern wirst mit dem Leben davonkommen und in Sicherheit sein. Das verspreche ich, der Herr. Nachdem Nebusaradan, der Oberbefehlshaber der Leibwache, Jeremia in Rama freigelassen hatte, gab der Herr Jeremia eine weitere Botschaft. Nebuzaradan hatte Jeremia gefunden, als sich dieser an den Händen mit einer Kette gefesselt mitten unter den anderen Bewohnern Judas und Jerusalems befand, die nach Babel in die Gefangenschaft gebracht werden sollten. Der Oberbefehlshaber der Leibwache ließ Jeremia zu sich rufen und sagte: »Der Herr, dein Gott, hat diesem Land Unheil angedroht. Diese Drohungen hat er in Erfüllung gehen lassen, genau in der Weise, wie er es angekündigt hat. Weil ihr gegen den Herrn gesündigt und nicht auf das gehört habt, was er euch gesagt hat, musste alles genau so kommen. Ich befreie dich jetzt von den Ketten, mit denen deine Hände gefesselt sind. Es steht dir frei zu gehen, wohin du willst. Willst du mit nach Babel kommen, stehst du unter meinem persönlichen Schutz. Möchtest du nicht nach Babel gehen, bleib hier. Das ganze Land soll dir offen stehen. Du darfst gehen, wohin du willst, und bleiben, wo es dir gefällt.« Als Jeremia sich nicht sofort entscheiden konnte, ermutigte ihn Nebuzaradan: »Geh doch wieder zurück zu Gedalia, dem Sohn Ahikams und Enkel Schafans, der von dem babylonischen König als Statthalter über Juda ernannt worden ist. Du kannst bei ihm wohnen und bleibst mitten unter deinem Volk. Oder du ziehst an einen anderen Ort, wenn du möchtest.« Dann gab Nebuzaradan Jeremia etwas zu essen und ein Geschenk mit auf den Weg und ließ ihn ziehen. Jeremia kehrte zu Gedalia, dem Sohn Ahikams, nach Mizpah zurück und blieb in Juda bei dem Teil des Volkes wohnen, der im Land geblieben war. Gedalia regiert über Juda. Im Hinterland von Juda hielten sich noch einige Soldaten auf, die sich dort vor den babylonischen Truppen versteckt hatten. Ihre Anführer erfuhren, dass Gedalia, der Sohn Ahikams, von dem babylonischen König zum Statthalter ernannt worden war und dass ihm die Sorge für die Männer, Frauen und Kinder übertragen worden war, die nicht in die Gefangenschaft nach Babel geführt worden waren. Da kamen sie zu Gedalia nach Mizpah. Jishmael, der Sohn Netanjas, Johanan und Jonathan, die Söhne Kareachs, Seraja, der Sohn Tanhumets, und die Söhne Ephais von Netopha und Jaasania, der Sohn eines Machaitas, und alle ihre Soldaten. Gedalia schwor ihnen und ihren Männern, dass es für sie das Beste wäre, sich den Babyloniern zu ergeben. »Habt keine Angst, euch dem König von Babel zu unterwerfen. Ihr habt nichts zu befürchten. Ich bleibe hier in Mizpah und vertrete gegenüber den Babyloniern, die bei uns wohnen werden, unsere Anliegen. Geht zurück in die Städte, die ihr in Besitz genommen habt, und lebt von den Erträgen des Landes. Sammelt Trauben, Sommerfrüchte und Oliven und lagert sie in Vorratskrüge ein. Auch die Judäer, die in Moab, Ammon, Edom und den anderen Ländern ringsum sesshaft geworden waren, erfuhren, dass der babylonische König einem Teil des Volkes erlaubt hatte, weiterhin in Juda zu bleiben, und dass Gedalia als Statthalter eingesetzt worden war. Da kehrten sie aus all den Orten, in die sie vertrieben worden waren, nach Juda zurück und meldeten sich bei Gedalia in Mizpah. In diesem Jahr erntete man Wein und Obst in großer Fülle. Eine Verschwörung gegen Gedalia. Bald danach kamen Johanan, der Sohn Kareachs, und die anderen Truppenführer, die sich im Hinterland versteckt gehalten hatten, abermals zu Gedalia nach Mizpah und berichteten ihm: »Weißt du schon, dass Baalis, der König von Ammon, Jishmael, dem Sohn Netanjas, den Auftrag gegeben hat, dich zu ermorden?« Aber Gedalia glaubte ihnen nicht. Später traf sich Johanan noch einmal heimlich mit Gedalia in Mizpah und schlug ihm vor: »Sollte ich nicht einfach Jishmael aus dem Weg räumen? Es muss keiner etwas davon erfahren. Sollten wir denn zulassen, dass er kommt und dich ermordet? Dann würde auch der letzte Rest der Judäer, die sich hier um dich gesammelt haben, wieder in alle Winde zerstreut werden und zugrunde gehen.« Aber Gedalia antwortete ihm: »Nein, ich verbiete dir, dass du so etwas tust. Was du über Jishmael erzählst, ist gelogen.« Der Mord an Gedalia. Im 7. Monat kam Jishmael in Begleitung von 10 Männern nach Mizpah. Jishmael war adliger Herkunft, ein Sohn Netanjas und ein Enkel Elishamas und diente unter dem früheren König als hoher Würdenträger. Als sie mit Gedalia beim Essen zusammensaßen, zogen Jishmael und seine Männer plötzlich ihre Schwerter und schlugen Gedalia tot. So ermordete Jishmael den Mann, den der babylonische König zum Statthalter über das Land eingesetzt hatte. Er tötete auch alle Judäer, die sich bei Gedalia in Mizpa aufhielten, und alle babylonischen Soldaten, die dort ihren Dienst versahen. Am nächsten Tag, noch bevor jemand von dem Mord an Gedalia erfahren hatte, trafen 80 Pilger aus Sichem, Silo und Samaria ein. Sie hatten sich als Zeichen der Trauer ihre Bärte abrasiert, die Kleider zerrissen und ihre Haut am ganzen Körper blutig geritzt. Die Männer brachten Opfergaben und Weihrauch mit sich. Diese wollten sie dem Herrn in seinem Tempel opfern. Jishmael ging ihnen aus Mizpa entgegen und weinte dabei unaufhörlich. Als er sie erreicht hatte, lud er sie ein, zu Gedalia zu kommen. Kaum waren sie allerdings im Inneren der Stadt angekommen, gingen er und seine Männer mit dem Schwert auf sie los, stachen sie nieder und warfen ihre Leichen in die Zisterne. Er verschonte allein 10 der Männer, weil sie zu Jishmael gesagt hatten: »Töte uns nicht, wir haben einen Vorrat an Weizen, Gerste, Öl und Honig auf unserem Feld vergraben. Lässt du uns am Leben, überlassen wir dir das alles.« Diese Männer ließ Jishmael nicht töten. Die Zisterne, in die Jishmael die Leichen der ermordeten Männer werfen ließ, war dieselbe, die König Asa anlegen ließ, als er gegen König Baasha von Israel Krieg führte. Nachdem Jishmael die Zisterne mit Leichen angefüllt hatte, führte er alle Menschen, die noch in Mizpa verblieben waren, gefangen weg. Die Töchter des Königs und den Rest der Bevölkerung, die sich noch in Mizpa befanden, und die Nebuzaradan Gedalias Obhut unterstellt hatte. Mit ihnen begab er sich auf den Weg zurück nach Ammon. Als Johanan, der Sohn Kareachs, und die übrigen Offiziere von dem Meuchelmord erfuhren, den Jishmael verübt hatte, riefen sie ihre Männer zusammen und nahmen die Verfolgung Jishmaels und seiner Truppen auf. Sie holten sie bei dem großen Wasser von Gibeon ein. Die Leute, die Jishmael aus Mizpa entführt hatte, freuten sich, als sie Johanan und seine Soldaten erblickten. Es gelang ihnen, den Männern Jishmaels zu entkommen und zu Johanan überzulaufen. Daraufhin ergriff Jishmael die Flucht und entkam mit 8 seiner Männer. Sie kehrten nach Ammon zurück. Johanan, der Sohn Kareachs, und seine Offiziere brachten die Befreiten, die Krieger und alle Männer, die Frauen, Kinder und Palastdiener, ja den ganzen Überrest der Bevölkerung, den Jishmael gefangen aus Mizpa geführt hatte, in das Dorf Gerut Kimham bei Bethlehem, wo sie eine Rast einlegten. Von dort wollten sie weiter nach Ägypten fliehen. Sie hatten Angst vor der Rache der Babylonier, wenn diese erfahren sollten, dass Jishmael Gedalia umgebracht hatte, den doch der babylonische König zum Statthalter ernannt hatte. Philemon. Grüße von Paulus. Dieser Brief stammt von Paulus, der wegen der Verkündigung der Botschaft von Christus Jesus im Gefängnis ist, und von unserem Bruder Timotheus. Er richtet sich an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Aphia und an Archippus, unseren Mitstreiter. Darüber hinaus ist der Brief für die Gemeinde bestimmt, die sich in deinem Haus versammelt. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Dank und Gebet des Apostels. Immer, wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre überall von deinem Vertrauen auf Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen Gläubigen. Und ich bete nun, dass der Glaube, den wir miteinander teilen, in dir zunimmt, indem du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Deine Liebe hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben, mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. Paulus tritt für Onesimus ein. In Christus hätte ich die Freiheit, dir zu befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Aber wegen deiner Liebe ziehe ich es vor, dich darum zu bitten. Nimm diese Bitte von deinem Freund Paulus an, einem alten Mann, der für Christus Jesus im Gefängnis sitzt. Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen, doch jetzt ist er es für uns beide. Ich schicke ihn zu dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, solange ich wegen der Verbreitung von Gottes guter Botschaft im Gefängnis bin, damit er mir an deiner Stelle beisteht. Aber ich wollte nichts ohne deine Zustimmung tun, denn ich will, dass du mir freiwillig hilfst und nicht, weil du dich gezwungen fühlst. Vielleicht kannst du es so sehen. Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr als das, ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Wenn du mich nun als Freund ansiehst, dann nimm ihn genauso herzlich auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setze es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe dies mit eigener Hand. Ich werde es bezahlen. Und ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, mein Bruder, ich möchte mich an dir freuen. Bereite mir diese Freude in Christus. Ich vertraue auf deinen Gehorsam und schreibe diesen Brief in der Zuversicht, dass du meine Bitte erfüllen und sogar noch mehr tun wirst. Bitte halte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhören und mich bald zu euch zurückkehren lassen wird. Abschließende Grüße. Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade von Jesus Christus, dem Herrn, begleite euch. Die Psalmen 90 und 91. Psalm 90. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, seit Generationen bist du unser Schutz. Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Du machst die Menschen wieder zu Staub, indem du sprichst, werde zu Staub. Denn für dich sind 1000 Jahre wie der gestern vergangene Tag, wie wenige Stunden nur. Du wischst die Menschen fort wie ein Traum, der am Morgen verschwindet, wie Gras, das in der Frühe wächst. Am Morgen grünt und blüht es, aber am Abend ist es welk und trocken. So vergehen wir durch deinen Zorn und durch deine Wut werden wir überwältigt. Denn du siehst unsere Sünden, auch unsere geheimsten Vergehen deckst du auf. Unter deinem Zorn verrinnt unser Leben, schnell wie ein Seufzer vergeht es. Unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. Wie schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Wer kann deinen gewaltigen Zorn begreifen? Wer fürchtet sich schon vor deiner Wut? Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Herr, wende dich doch wieder uns zu. Warum zögerst du noch? Erbarme dich über die, die dir dienen. Überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Schenke uns so viel Glück, wie du uns zuvor an Elend geschickt hast. Gib uns jetzt genauso viele Jahre der Freude. Zeige uns, wie wunderbar du handelst und lass unsere Kinder deine Herrlichkeit sehen. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen. Du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim Höchsten Schutz suchst, dann wird dir das Böse nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten, wilde Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Der Herr spricht: Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Sprüche, Kapitel 26, die Verse 1 und 2. Ehre passt so wenig zu einem Narren wie Schnee zum Sommer oder Regen zur Ernte. Wie ein davonflatternder Sperling oder eine wegfliegende Schwalbe ist ein ungerechtfertigter Fluch. Er wird sein Opfer nicht treffen. Soweit die Bibellese und die Losung für heute steht in Jesaja 58, Vers 11. Der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre. Und aus Philipper Kapitel 4, Vers 19 dazu: Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen und ganz gesegneten Tag. Und morgen lesen wir sicherlich weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.